Deutschlandfunk Interview.
Über die Konsequenzen aus der Demission der Staatssekretärin können wir jetzt sprechen. Am Telefon ist die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, CDU. Guten Morgen, Frau Prien.
Guten Morgen, Herr May.
Sabine Döring war zentrale Akteurin bei vielen wichtigen Themen für die Länder, zum Beispiel der Digitalpakt 2. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Naja, das ist schon ein harter Schlag, dass jetzt zum dritten Mal in dieser Legislatur die Staatssekretärin bzw. der Staatssekretär wechselt und dass wir einfach in den Verhandlungsprozessen wieder ein Stück weit von vorne beginnen müssen, weil sich dann irgendjemand, der diese Position dann hoffentlich sehr bald übernehmen wird, wird einarbeiten müssen. Und dabei wären wir so dringend auf Planungssicherheit und Entscheidungen angewiesen im Bereich des Digitalpaktes. Insofern ist das schon ein ganz schwieriger Vorgang, ganz davon abgesehen, dass die Umstände dieser Entlassung ja auch viele Fragen aufwerfen.
Aber Sie sagen es ja schon, die Verhandlungen zum Digitalpakt zwischen dem Bundesbildungsministerium und den Ländern, die stocken ja seit Monaten. Viele Ihrer Länderkollegen machen dafür auch die bisherige Verhandlerin Sabine Döring verantwortlich. Kann ja auch eine Chance sein.
Ja, das wäre schön. Ich fürchte nur, dass die Verantwortung für die Verzögerung nicht bei der Staatssekretärin liegen, sondern eine politische Entscheidung der Bundesregierung und dieser Bundesministerin sind. Denn es gab ja einen fest verabredeten Zeitplan im Januar, der ja auch Voraussetzung für die Zustimmung der Länder zum Startchancenprogramm war. Und dieser Zeitplan ist dann wenige Wochen später dann politisch nicht mehr akzeptiert worden, beziehungsweise sind die Zusagen sind gebrochen worden, und das ist natürlich von der Bundesministerin zu verantworten. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einen neuen Verhandlungspartner bekommen, der dort durchsetzungskräftig ist und der dafür Sorge trägt, dass Länder und Kommunen endlich Planungssicherheit bekommen und vor allem auch die Haushaltsvorbereitung, die auch in den Ländern laufen, jetzt dazu fortgesetzt werden können.
Also Sie haben auch Sabine Döring bei X bzw. bei Twitter für ihre Arbeit gedankt. Also Sie sehen jetzt diese Verschleppung nicht, die Ursache für diese Verschleppung oder die Schuld für diese Verschleppung gar nicht bei ihr, sondern das kam eine Etage weiter oben.
Ja, also selbstverständlich ist das doch Sache der Ministerin. Ich würde da auch nicht versuchen, meine politischen Prioritäten bei meiner Staatssekretärin, dafür verantwortlich zu machen. Das macht man einfach nicht. Das ist wäre auch kein guter Stil. Und zu Frau Döring muss man einfach zwei Dinge sagen. Zum einen war das ja eine wirkliche Ausnahme im Berliner Politikbetrieb insofern, als ich dort eine Wissenschaftlerin mit kaum Verwaltungserfahrung in den politischen Bereich gewagt hat. Ich hoffe, dass das jetzt kein Signal ist an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das in Zukunft nicht mehr zu tun, wegen dieses Umgangs. Und zum anderen muss man sagen, Sabine Döring hat sich natürlich in besonderer Weise auch für jüdische Studierende und Lehrende, Forschende in Deutschland und in Israel eingesetzt. Dafür gebührt ihr auf jeden Fall Respekt und Anerkennung. Eine andere Frage ist, wie man es am Ende dann mit der Wissenschaftsfreiheit hält. Und hier sind dann doch erhebliche Zweifel aufgetreten, ob die allerdings nur bei der Staatssekretärin zu verorten sind oder eben nicht auch bei der Ministerin, die so etwas wissen müsste, wenn so etwas in ihrem Hause geprüft wird. Das ist dann die andere Frage.
Jetzt sprechen Sie schon die Umstände der Trennung konkret an. Sie haben schon gerade eben Zweifel anklingen lassen. Nichtsdestotrotz war diese Trennung unvermeidlich.
Also das Problem war natürlich, dass die Ministerin selber die Tonlage ja bereits in dem auch erwähnten Bildinterview gesetzt hat und die Trennschärfe zwischen ich verachte eine Meinung, aber ich werde sie vertreten, die Meinungsäußerungsfreiheit vertreten, das ist ja sozusagen im besten voltairischen Sinne die Meinungsfreiheit, die nicht immer angenehm ist. Diese Trennschärfe hat sie bereits in dem Bildinterview vermissen lassen. Sie hat darüber hinaus offensichtlich in ihrem Ministerium eine Atmosphäre, in der Mails durchgestochen werden, und dann reagiert sie tagelang gar nicht darauf und dann versucht sie einen Befreiungsschlag durch die Entlassung ihrer Staatssekretärin. Zur Vertrauensbildung wird das kaum beitragen. Ja.
Halten Sie es denn für glaubwürdig, dass Strack-Watzinger vier Wochen lang nichts von den Vorgängen an der Spitze ihres Ministeriums wusste?
Naja, ich würde sagen, in meinem Ministerium ist ein solcher Vorgang so nicht denkbar, aber ich will letztlich nicht die persönliche Integrität einer Ministerkollegin beurteilen. Ich stelle nur fest, dass das Vertrauen eben massiv gestört ist zwischen ihr und ihrem Ministerium offensichtlich, aber auch zwischen ihr und der Wissenschaft. Und das ist wirklich ein schlimmer Vorgang.
Ja, was erwarten Sie denn jetzt von dem Ministerium, auch in der Zusammenarbeit mit den Ländern?
Ich würde mir wünschen, dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bildungs-, Wissenschaft- und Forschungsbereich sich zukünftig vertrauensvoller gestaltet, dass man sich auf Absprachen auch zeitlicher Natur verlassen kann. Aber vor allem, dass wir im Interesse der Kinder und Jugendlichen und des Wissenschaftsbetriebes, dass wir hier zu besseren Lösungen kommen, dass dieses Klein-Klein der Auseinandersetzung aufhört und dass wir uns auf die großen Themen, die strategischen Themen konzentrieren. Und dazu gehört natürlich, dass die Frage, kommt der Digitalpakt und wann kommt der Digitalpakt, in welchem Umfang jetzt in den nächsten Tagen und Wochen endlich von Bundesseite, dass da Klarheit geschaffen wird.
Wann sollte denn der Digitalpakt, der jetzt verabschiedet werden, womit rechnen Sie denn jetzt, mit welchem Zeitplan, damit es auch eine sozusagen Weiterführung gibt zu dem Digitalpakt 1?
Also der Digitalpakt 1 ist ja ausgelaufen Mitte Mai. Es hätte bereits eine Anschlussvereinbarung geben müssen zu Mitte Mai. So war auch die gemeinsame Planung, die dann einseitig von Seiten der Bundesministerin aufgegeben worden ist. Und es geht jetzt um jeden Tag, um jede Woche, weil, wie gesagt, auch in den kommunalen Haushalten und den Länderhaushalten entsprechende Vorsorgen getroffen werden müssen. Und in Anbetracht der extrem angespannten Finanzlage ist es eben notwendig, hier auch mit aller Kraft gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass dieses wichtige Thema auch Priorität bekommt in allen Haushalten. Und dazu lade ich auch Frau Stark-Watzinger ausdrücklich ein, das mit uns gemeinsam jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen zu schaffen.
Mhm. Würden Sie sagen, das wäre eigentlich ein Rücktrittsgrund, so wie das jetzt gelaufen ist, für die Ministerin selbst?
Am Ende muss Frau Stark-Watzinger das selber beurteilen, ob sie ihr Amt unter diesen Umständen und bei einem solchen Verlust an Glaubwürdigkeit, ob sie das noch gut ausüben kann. Aber ich werde ihr da keine Ratschläge geben.
Lassen Sie uns noch mal einmal ganz kurz an die Situation der Unis selber gucken. Die ist ja schwierig. Universitäten verstehen sich als Ort, an denen politischer Protest möglich sein soll. Es gibt viel legitimen Protest, aber offensichtlich auch antisemitische Übergriffe und Bedrohung. Was kann die Politik tun, um die Spannung in der deutschen Wissenschaftswelt angesichts dieser Nahostdebatte zu verringern?
Zunächst mal sind die antisemitischen Übergriffe und Äußerungen in ganz Deutschland, aber auch an den Hochschulen in den letzten Monaten nach dem Terrorangriff der Hamas massiv angestiegen. Das betrifft nicht nur die Hochschulen, aber eben auch die Hochschulen. Und das ist natürlich eine Situation, die empörend ist, die beschämend ist, vor allem auch für uns Deutsche beschämend ist. Und die Politik und die Hochschulen müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass sich zunächst mal jüdische Menschen, Studierende, Forschende, Lehrende sicher fühlen können. Und dass, wenn Diskurse an den Hochschulen stattfinden, und dafür sind Hochschulen natürlich prädestiniert, ja, dass die auch in einer ausgewogenen Form stattfinden. Und dazu muss natürlich die Politik auch immer wieder auffordern und ermahnen, muss dafür Räume schaffen. Die Hochschulen müssen Ansprechpartner für antisemitische Äußerungen und Übergriffe haben. Die Hochschulen müssen von sich aus alles dafür tun, dass diese offenen Diskurse auch tatsächlich stattfinden. Ja. Mein Eindruck ist, dass die Hochschulrektorenkonferenz und die allermeisten Unis das auch tun. Karin. Aber es gibt halt immer wieder Einzelfälle, die einem doch den Atem verschlagen.
Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.